Ich lese den Bibeltext aus Lukas 18, Verse 35 bis 43. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte die Menge vorbeiziehen und fragte, was da los sei. Er erfuhr, dass Jesus von Nazareth vorbeikomme. Da rief er laut aus: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die Jesus vorausgingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als er herangekommen war, fragte ihn Jesus: Was willst du, dass ich dir tue? Er antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können. Jesus sagte: Du sollst sehen können. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Sofort konnte der Blinde sehen. Er pries Gott und folgte Jesus. Und das ganze Volk, das dabei war, rühmte Gott.
Ich spreche ein Gebet am Anfang der Predigt. Gott, danke für diesen Bibeltext, für dein Wort. Danke, dass wir jetzt Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und uns berührst. Amen. Wir sind mitten in der Fastenzeit, der Zeit vor Ostern, die Christen nutzen, um sich auf den Glauben und Gott zu fokussieren. Wir beim Berlin-Projekt, zusammen mit unserer Partnergemeinde, dem Projekt Kirche in Friedrichshain, hatten den Wunsch, diese Zeit unter der Überschrift barmherzig zu stellen. Dafür gibt es eine gleichnamige Fastenzeitaktion, die einlädt, sich mit dem Thema persönlich zu Hause, für sich und auch ganz aktiv draußen in der Stadt, in der Nachbarschaft zu beschäftigen. Begleitend dazu haben wir eine Predigtserie, in der wir uns mit den verschiedenen Facetten, Schritten des Barmherzigwerdens oder des Lernens über Barmherzigkeit beschäftigen. Und ich möchte heute mit euch über das Stehenbleiben bzw. sich unterbrechen lassen nachdenken. Nicht nur Stehenbleiben als etwas Physisches zu sehen, was man macht im Sinne von Stoppen, beim Gehen stehen zu bleiben, sondern auch im Sinne von sich unterbrechen lassen, also im übertragenen Sinne. Es soll um Gedanken und Beobachtungen über das Stehenbleiben gehen. Als erstes möchte ich dazu den Bibeltext anschauen, den ihr gerade gehört habt. Danach über das Stehenbleiben bei uns sprechen, beziehungsweise was uns hindert, stehen zu bleiben. Und drittens, dass Gott stehen bleibt. Erstens Stehenbleiben in der Bibelgeschichte, zweitens Stehenbleiben bei uns, was hindert uns, stehen zu bleiben. Drittens, Gott bleibt stehen. Stehenbleiben in der Bibelgeschichte. Im Lukas-Evangelium ist dieses Wunder von Jesus, die Heilung des Blinden, das letzte Wunder, von dem Lukas berichtet, bevor Jesus dann nach Jerusalem geht, um am Kreuz zu sterben. Das ist insofern interessant und wichtig, weil Lukas auch davon berichtet, wie Jesus, als er anfing zu predigen, zu lehren und Wunder zu wirken, wie er in die Synagoge ging und eine ganz bestimmte Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja, vorlas. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und nachdem er das vorgelesen hatte, sagt er, dass dieses Wort mit ihm erfüllt sei. Die Heilung des Blinden war somit ein Hinweis für die, die das Lukas-Evangelium lesen, auf diese Stelle bei Lukas. Jesus hat da nämlich eine Stelle über den Messias gelesen, den Gesalbten, den Gesandten von Gott, der die Gefangenen befreien und die Blinden sehend machen wird, auf den die Juden warteten. Mit dieser Heilung des Blinden wird er also beweisen, dass er der Messias ist. Schauen wir uns diese Geschichte näher an. Ein blinder Bettler hört die aufgeregte Menge, die vermutlich außerhalb von Jericho Jesus entgegenging, um ihn willkommen zu heißen. Es war üblich, so einen hohen Besuch willkommen zu heißen. Und nachdem der blinde Bettler hört, wer er ist, schreit er, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er schreit nach Jesus: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Diese Bezeichnung Sohn Davids ist etwas ganz Besonderes. Denn die Menschenmenge nannte ihn Jesus aus Nazareth. Und der blinde Bettler wählt aber den Titel Sohn Davids. Sohn Davids ist eine messianische Bezeichnung für den Auserwählten, den Gesandten Gottes, der die messianische Zeit, eine Zeit der Heilung und der Wiederherstellung bringen würde. Der Blinde hatte wahrscheinlich von den Wundern von Jesus gehört und begreift jetzt, dass Jesus tatsächlich der Messias sein könnte. Man kann sein Rufen als ein Bekenntnis sehen. Der Blinde sah deutlich in Jesus etwas und jemand, was die anderen nicht sahen. Und das ist die Ironie der Geschichte hier. Während die Menschenmenge und viele nicht erkennen oder sehen können, wer Jesus ist, sieht ein Blinder, wer er ist. Aber die Menschenmenge will, dass der Blinde ruhig ist. Vermutlich dachten sie, dass Jesus sich nicht durch einen solchen Bettler unterbrechen lassen will. Sie sahen den schreienden Bettler als Störung und wollten nicht stehen bleiben und helfen. Sie wollten sich nicht von ihrem festen Vorhaben unterbrechen lassen durch so einen Bettler. Es gab dafür sie Wichtigeres. Aber der Blinde bleibt nicht still, sondern schreit noch lauter nach Jesus. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Tatsache, dass er sich nicht durch die Menschenmenge ruhig stellen ließ, zeigt, wie verzweifelt er war, wie sehr er auf Jesus hoffte. Im krassen Kontrast zu der Menschenmenge, die den Bettler ausgrenzen und ruhig stellen wollen, bleibt Jesus stehen und lässt ihn zu sich bringen. Jesus bleibt stehen und wird den Wunsch des Blinden nicht ablehnen. Er hat immer Zeit, barmherzig zu sein. Er nimmt sich die Zeit, er lässt sich unterbrechen. Barmherzigkeit oder Erbarmen. Hier haben wir das Wort, was uns die letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen begleiten wird. Barmherzigkeit, Erbarmen ist eine bis ins Innerste durchschlagende Emotion. Barmherzigkeit hat etwas mit Gefühlen zu tun und mit einer umfassenden Hilfe. Und was Jesus jetzt macht, ist wie eine Lektion für die Menschenmenge. Er ordnet an, dass dieselben Menschen, die den Bettler ausgegrenzt und diskriminiert haben, den Bettler nun zu Jesus hinbringen sollen. Wie Diener eines Königs, die einen Gast zu ihm bringen. Was dann Jesus macht, ist überraschend. Jesus scheint den Bettler zu testen, denn er fragt, was willst du, dass ich dir tue? Die Frage erscheint irgendwie unsensibel oder unnötig. Der Mann ist blind und bettelt. Ist es da nicht offensichtlich, was er sich wünscht? Und hier ein kurzer Exkurs über die Rolle der Bettler im Nahen Osten. Das kann uns vielleicht helfen, die Frage von Jesus zu verstehen. Bettler wurden als Teil der Gesellschaft gesehen, die eine bestimmte Rolle, einen Dienst für die Gesellschaft erfüllten. Von jeder religiösen und gläubigen Person wurde erwartet, dass sie den Armen gab. Um das tun zu können, war es hilfreich und nötig, dass die Armen dafür sichtbar waren und bereitstanden in der Gesellschaft, dass man das tun konnte. Der Bettler oder die Bettlerin in diesem Kontext würde dann nicht so, wie wir es kennen bei uns, einen persönlich ansprechen. Diese Bettler damals saßen auf öffentlichen Plätzen und forderten die Passanten heraus, gebt Gott, sagten sie. Und damit drückten sie aus, es geht weniger um meine Bedürfnisse, ich gebe euch eine Chance, eurer religiösen Verpflichtung nachzukommen. Und das an diesem öffentlichen Ort, um euch als religiöse und gutgläubige Person darzustellen. Wenn dann ein Bettler etwas bekommen hatte, würde dieser laut ausrufen, wie gesegnet und gottesfürchtig diese Person ist und die Person in der Öffentlichkeit laut segnen vor allen. Und für so eine öffentliche Anerkennung war es wert, jemand etwas zu geben. Es war also ein Job für den blinden Bettler. Und mit seiner sichtbaren, offensichtlichen Behinderung war dieser blinde Mann eigentlich ganz ausreichend versorgt. Zumindest hatte er eine Art von Sicherheit. Gleichzeitig war ein Blinder aber auch ohne Bildung, ohne Ausbildung oder Arbeitserfahrung oder andere Fähigkeiten. Wenn er geheilt wäre, wären seine Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen, sehr eingeschränkt oder gleich null. Es würde eine große Unsicherheit für ihn bedeuten. Daher wäre es eigentlich sicherer für ihn, als blinder Bettler zu bleiben, in einer Situation, die er wenigstens kannte. Einfach weitermachen, weiterleben wie bisher. Der blinde Mann wünschte sich eine Veränderung und entschloss sich, stehen zu bleiben, seine bisherige Routine im Leben zu unterbrechen. Die Gnade, die Jesus dem blinden Bettler anbietet, ist umsonst, bedingungslos. Aber sie kommt mit einem hohen Preis für den Blinden. Würde er bereit sein, die Ungewissheit und die Anstrengung für ein neues Leben auf sich zu nehmen? Das wollte Jesus mit seiner Frage herausfinden. Der Blinde scheint bereit zu sein und spricht Jesus als Herrn an und sagt ihm seinen Wunsch. Dieses Mal nicht vage, hab Erbarmen mit mir, sondern konkret, er möchte wieder sehen können. Jesus hört seinen Wunsch und sagt, du sollst sehen können. Dein Vertrauen, dein Glaube hat dich geheilt. Welchen Glauben, welches Vertrauen meint Jesus? Der Blinde hatte das Vertrauen in Jesus, dass er die Macht von Gott hatte zu heilen. Er glaubte daran, dass Jesus barmherzig mit den Armen ist und daher auch mit ihm. Und er vertraute, dass Jesus der Sohn Davids ist, der Messias, und akzeptierte ihn als seinen Herrn. Jesus sagt auch zu ihm, dein Vertrauen hat dich gerettet. Was meint er mit gerettet? Das griechische Wort sozo hat viele Bedeutungen. Und gute Gesundheit ist eine Facette der vielen Bedeutungen. Der geheilte Mann folgt Jesus und betet Gott an, als den Ursprung von Jesu Macht zu heilen. Die Reaktion der Menschenmenge hier am Ende ist noch interessant. Jesus identifiziert sich mit dem Blinden, der unterdrückt wird von der Menschenmenge. Indem Jesus ihm besondere Gnade, besondere Barmherzigkeit zeigt, erteilt er der unbarmherzigen Menge eine Lektion. Und es scheint so, dass die Menschenmenge diese Kritik von Jesus an ihn annimmt. Denn am Ende sehen wir, dass alle, die das erlebten, Gott lobten. Diese Bibelstelle erinnert uns daran, dass manchmal die Unterdrückten, die Benachteiligten, Ärmeren und die weniger haben, Dinge manchmal vielleicht viel klarer sehen und erkennen, als die gut versorgt sind und viel haben. Oder anders gesagt, die Dinge viel klarer erkennen und sehen, sind oft nicht die sichtbar und dominant oder stark in unserer Gesellschaft sind. Was hat die Geschichte mit Stehenbleiben zu tun? Die Menge bleibt am Anfang nicht stehen. Sie unterbricht ihre Sache nicht, sagt dem Bettler, er soll still sein und sie nicht stören, sie nicht unterbrechen. Sie sind unbarmherzig. Jesus bleibt stehen. Er lässt sich unterbrechen. Er hat Erbarmen und ist berührt von dem Leid des Blinden. Der Bettler unterbricht und lässt sein tägliches Geschäft stehen. Er ist bereit, sein bisheriges Leben zu unterbrechen, trotz aller Risiken und Unsicherheiten. Er vertraut Jesus. Die Menge ändert ihre Meinung am Ende und akzeptiert die Barmherzigkeit, die Jesus für den Blinden gewirkt hat, und bleibt gewisserweise auch irgendwie stehen und scheint ihre vorurteilshaften, diskriminierenden Gedanken zu unterbrechen. Was können wir daraus für uns erkennen, bei uns beobachten? Zweitens, stehen bleiben bei uns. Was hindert uns, stehen zu bleiben? Letztes Jahr im April erschien ein Artikel im Tagesspiegel über die einmalige Chance der Entschleunigung für uns als Gesellschaft, die uns durch die Pandemie entstehe. Was aber dann die Realität vieler Menschen war, dass das, was man in der physischen Welt nicht mehr unternehmen konnte, durch Lockdown und Kontaktbeschränkungen, das wurde dann in der digitalen Welt nachgeholt, sogar noch beschleunigt und verstärkt. Und der Artikel beschreibt weiter, dass die Entschleunigung im öffentlichen Leben vom Tatendrang im Privaten kompensiert wurde. Diverse neue Projekte, Vorhaben, die man endlich mal machen wollte. Also ich konnte mich da gut darin wiederfinden. Die amerikanische Künstlerin Jenny Odell, die seit langem den Missbrauch unserer Aufmerksamkeit durch Tech-Giganten kritisiert, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Nichts tun«. In dem Buch schreibt sie darüber, wie man die eigene Wahrnehmung neu verankern kann. Sie will mit ihrem Ansatz zeigen, wie der Mensch sich wieder im realen Raum verwurzeln kann. Auf die Frage, wann ist jemand produktiv, antwortete sie, kommt darauf an, wen man fragt. Überstunden machen, erreichbar sein, sich selbst optimieren. Für Jenny O'Dell heißt produktiv sein, einfach mal nichts zu tun, stehen zu bleiben. Das Hamsterrad der Produktivität zu durchbrechen, wie es in dem Tagesspiegel-Artikel heißt. Ich lese euch einen Ausschnitt aus dem Artikel vor, den ihr auch im Programmheft auf Seite 2 findet. Gegen die Millennial-Phobie, FOMO, die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, wünscht sich O'Dell eine Dosis NOSMO, die Necessity of Sometimes Missing Out, also umgekehrt die Notwendigkeit, gelegentlich etwas zu verpassen. Nur so ist es möglich, aus dem Hamsterrad der Produktivität auszubrechen. Nun ist gegen Produktivität an sich nichts einzuwenden. Doch wie O'Dell warnt, sollte sie nicht als Kern des eigenen Selbstbildes dienen. Vielmehr sollten wir sie hinterfragen. Für wen bin ich produktiv? Wie? Warum? So mutiert vermeintlich Negatives wie die Langeweile oder die Melancholie zur Chance für Kreativität und damit zum Instrument des kapitalistischen Produktivitätsdogmas. Was dabei verloren geht, sind Jenny O'Dell zufolge unsere persönlichsten Eigenschaften und Sinne. Diejenigen, die keinen vermarktbaren Nutzen haben. Das bloße Sein, das einfache Betrachten, Zuhören, Wahrnehmen. Ich finde, sie beschreibt es sehr treffend. Ich erkenne das bei mir wieder, dass ich unter dem Produktivitätsdruck, den ich mir manchmal selber mache oder der mir von außen auferlegt wird, dass ich mir das oft gar nicht erlaube, Pausen einzulegen, Umwege zu machen oder auch mal stehen zu bleiben und nichts zu tun. Und ich merke, wie ich dann gar nicht offen dafür bin, einfach mal zu sein, etwas einfach nur zu betrachten, wirklich zuzuhören, wahrzunehmen. Die Dringlichkeit der Dinge, die erledigt werden müssen, treibt mich an und interessanterweise sind die auch nicht selbst im Lockdown wirklich weniger geworden. Ich gebe zu, ja, mein Alltag ist tatsächlich etwas ruhiger geworden, etwas reduzierter geworden, dass es weniger Treffen gibt, Anlässe und Möglichkeiten, Dinge zu unternehmen, macht das Ganze etwas ruhiger. Aber da gibt es dann genügend Ablenkungsmöglichkeiten, digital, die das Verankern im Hier und Jetzt für mich verhindern können. Netflix, Amazon Prime, Clubhouse, Instagram, Podcast und so weiter. Und ich meine nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich eine Befürworterin, ein Fan dieser Medien. Doch wie bei allem kommt es darauf an, wofür und wie viel wir diese Medien nutzen. Sie können schnell zu einem Hindernis für uns werden, uns in unserer eigenen Realität zu verankern. Und um das zu tun, müssen wir uns immer wieder selbst unterbrechen, stehen bleiben. Bereit sein, aus unserer Routine, die manchmal festgefahrene Strukturen hat, auszubrechen. Nur dann, glaube ich, können wir Menschen, Orte, Situationen wahrnehmen, wo wir barmherzig sein können. Wenn wir eine feste Agenda und einen so engen Zeitplan und so beschäftigt sind, jede freie Zeit dafür nutzen und füllen, uns abzulenken, wird es uns umso schwerer fallen, auch mal außerplanmäßig anzuhalten oder stehen zu bleiben und Dinge, die um uns passieren, bewusst wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Freund tatsächlich stehen geblieben ist und sich hat unterbrechen lassen. Das war vor einigen Jahren, da saß ich mit einer Gruppe von Freunden in einer Bar und wir haben auf einen Freund gewartet. Er kam dann viel später, obwohl er gesagt hatte, dass er gleich da sein würde, was jetzt nicht schlimm war, weil wir einfach zusammensaßen und eine gute Zeit hatten. Und als er dann kam, haben wir ihn gefragt, warum es denn so lange gedauert hat und erzählte uns, dass er auf dem Weg nochmal beim Geldautomaten Halt gemacht hat und dort ein Mann saß, den er schon vom Sehen her gut kannte, weil er dort oft saß in diesem Vorraum, wo der Geldautomat ist, und dort übernachtete. Johannes, so hieß der Freund, der ließ sich in diesem Moment von seinem Plan weiterzugehen unterbrechen und blieb stehen, nahm sich Zeit und hat mit dem Mann gesprochen, ihm zugehört eine ganze Weile. Eine ganz kleine Sache, denkt ihr vielleicht, das ist nichts Großartiges, aber bei mir ist das hängen geblieben. Wie wäre es, wenn wir alle öfter bereit wären, unsere Pläne, Vorhaben und Wege zu unterbrechen und offen dafür werden, Menschen und Situationen wahrzunehmen, wo wir barmherzig sein können, in welcher Form auch immer. Vielleicht mal unterwegs stehen zu bleiben und innezuhalten und für unsere Nachbarschaft zu beten. Oder den Nachbarn im Treppenhaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben als nur das gewöhnliche kurze Hallo. Unsere wichtige Arbeit vielleicht auch mal zu unterbrechen, wenn wir an einen Freund oder eine Freundin denken, und dann uns den Moment zu nehmen, gleich für sie zu beten. Was sind eure Wege, die euch einfallen, wo ihr mal stehen bleiben und euch unterbrechen lassen könnt? Der Franziskaner Pater Richard Rohr hat es so ausgedrückt: Die meisten von uns wiederholen einfach unsere tägliche Routine und wir regen uns auf, wenn es irgendwelche Unterbrechungen unserer Muster gibt. Gott jedoch findet sich ausnahmslos und ironischerweise in den Unterbrechungen, den Betriebsstörungen, den Ausnahmen, den Überraschungen und selten in den eingefahrenen Mustern. Gott muss uns dann erwischen, wenn wir gerade nicht aufpassen. Noch etwas, was uns Mut machen soll zum Ende. Drittens, Gott bleibt stehen. Der Theologe Bernardin Schellenberger hat auf die Frage, wie entsteht Barmherzigkeit, wie wird der Mensch barmherzig, gesagt, dass man niemanden zwingen oder dazu ermahnen kann, sondern dass sich Barmherzigkeit eher durch angerührt werden, durch Ansteckung verbreiten wird. Dadurch, dass man selbst deutlich merkt, dass wir auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Und wer dann diese Barmherzigkeit erfährt, wird Geschmack daran bekommen, vom Aufrechnen und Heimzahlen wegzukommen und auf diese Währung der Barmherzigkeit umzustellen. Gott war und ist barmherzig mit uns. Bei ihm können wir immer wieder Barmherzigkeit erleben und auf den Geschmack kommen und uns davon anstecken lassen. Barmherzigkeit nicht als Handlung, wie wir oft denken, eine Handlung von einer Person, die mehr hat und der es besser geht, die sich dann zu einer benachteiligten Person herabbeugt, sondern als existenzielle Solidarität aus dem Bewusstsein heraus: Der, die andere ist mein Fleisch und Blut. Was er oder sie leidet, leide ich geradezu physisch mit. Diese Art von Barmherzigkeit spürt Gott mit uns. Bernhard von Clairvaux, ein Mönch aus dem 11. Jahrhundert, hat gesagt, dass Gott gerade aus dem Grund Mensch geworden ist, weil er wirklich barmherzig sein wollte. Gott wollte von innen her Leiden kennenlernen, um den Menschen auch im Leiden zu verstehen. Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er einfach nicht anders gekonnt hat, als alles, auch sein Leiden, mit ihm zu teilen. Er habe Mitleid im buchstäblichen Sinn praktiziert. In dem Gleichnis des verlorenen Sohnes oder beziehungsweise der zwei Söhne, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, verlangt der jüngere Sohn vorzeitig seinen Anteil des Erbes und verlässt den Vater und sagt ihm so, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Als der Sohn seinen ganzen Erbteil verloren, verschwendet und ausgegeben hat, kommt er aus letzter Verzweiflung doch zurück zum Vater. Der Vater steht vor der Tür und wartete schon auf die Rückkehr seines Sohnes. Er stand da jeden Tag und wartete auf den Sohn. Der Vater im Gleichnis steht für Gott, der auf uns wartet. Er bleibt stehen und wartet geduldig auf uns und gibt nicht auf. Gott hat sich sozusagen unterbrechen lassen aus Liebe zu uns, ist Mensch geworden, um mit uns zu leiden, um uns seine Barmherzigkeit zu zeigen und zu beweisen, dass wir nie mehr alleine sind. Gott tut es immer wieder für uns. Er bleibt stehen mit den offenen Armen eines Vaters und einer Mutter, damit wir sagen können, und ich ende mit diesem Gebet, das mein Kollege Michael Nickel zu diesem Thema geschrieben hat. Wenn ich hinfalle, bleibst du Gott stehen. Wenn ich trauere, bleibst du Gott stehen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bleibst du Gott stehen. Wenn ich verzweifelt auf die Zähne beiße, bleibst du Gott stehen. Wenn Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind, bleibst du Gott stehen. Wenn ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe, bleibst du Gott stehen. Wenn ich mich schuldig fühle, bleibst du Gott stehen. Du hältst an. Du siehst mich und das, was mich bewegt. Du umarmst mich und alle meine Schuld. Du kennst mich. In das Bett der Barmherzigkeit habe ich mich hingelegt. Du liebst mich. Für immer hast du mit mir Geduld. Du bleibst stehen, weil du zu mir stehst. Amen.